Hallo und herzlich willkommen zur 78. Ausgabe des iSzene Podcasts. Mein Name ist Rene und ich präsentiere euch die News der Woche. Und das sind mal wieder einige, deswegen lasst uns direkt einsteigen. Los geht es wie immer mit den Neuigkeiten rund um Apple und hier, wie soll es anders sein, mit dem iPad 2. Das von Apple erst letzte Woche präsentierte Tablet ist ja seit gestern in den USA erhältlich. Wie erwartet ist die Nachfrage hoch. Die Lieferzeit kletterte innerhalb von nur einem Tag von 3 bis 5 Werktagen auf 2 bis 3 Wochen. Wenn ihr wie ich im letzten Jahr nicht bis zum offiziellen Deutschland-Release warten wollt und euer iPad 2 über einen Zwischenhändler oder Weiterversender ordert, achtet darauf, dass ihr bei der 3G-Version nicht an die Verizon-Variante geratet, da diese nicht mit dem deutschen UMTS-Netz verwendet werden kann. Dies ist anscheinend auch der Grund für den etwas irreführenden Satz auf Apple.com. The iPad you choose is configured to work only with one carrier, der auch hierzulande schnell als Netlock der kommenden iPad-Generation interpretiert wurde. Diese Gerüchte oder Befürchtungen scheinen sich jedoch glücklicherweise nicht zu bewahrheiten. Bleiben wir beim iPad, welches ja von Apple als Star unter den Tablets gefeiert wird. Und das sollte es, wenn es nach Steve und seinem Team geht, auch noch eine Weile bleiben. Im ganzen Hype kann man jedoch auch gelegentlich mal die rosarote Brille abnehmen und sich die nackten Zahlen anschauen. Das haben diese Woche die Marktforschungsinstitute IDC und ChangeWave für uns getan, mit teilweise überraschenden Resultaten. Noch nicht wirklich verwunderlich ist es ja, dass die von Apple bei der letzten Keynote propagierte Marktführerschaft mit einem Marktanteil von 90% ein bisschen schön gerechnet wurde. Denn nachdem Apple im letzten Quartal 2010 einige Prozentpunkte an Mitbewerber Samsung abgeben musste, kommt man im Tablet-Bereich für das Jahr 2010 nur noch auf 83% Marktbeherrschung. Die Studie von ChangeWave sagt dem iPad 2 jedoch eine rosige Zukunft voraus. Demnach ist die Nachfrage im Tablet-Bereich seit letztem November um 2% auf 27% gestiegen. ChangeWave will herausgefunden haben, dass sich stolze 82% der potenziellen Tablet-Käufer für ein iPad entschieden haben. Nicht unschuldig daran ist bestimmt die hohe Zufriedenheit mit dem Gerät bei den iPad-Bestandskunden, die bei über 70% liegt. Die letzte News rund um Apple kommt nicht aus Cupertino, sondern aus dem deutschen Hamburg. Konkret geht es um die schon seit längerem kursierenden Gerüchte um einen zweiten Apple Retail Store in der Hansestadt. Da der bestehende Store eher dezentral gelegen ist, ist für die neue Örtlichkeit eher eine Innenstadtlage im Gespräch. Dies bestätigt auch die in den Stellenausschreibungen angegebene Postleitzahl, die auf einen Standort in unmittelbarer Nähe des Jungfernstiegs hindeutet. Vom Apple Store Hamburg kommen wir nun zu den News rund um die wachsende Familie der iDevices. Nachdem das iPad 2 ja nun kein Geheimnis mehr ist, wenden sich die Gerüchteküchen nun mit atemberaubender Geschwindigkeit dem nächsten Objekt zu. Ihr erratet es bestimmt schon, es geht um das iPhone 5. Dies soll Gerüchten zufolge getreu dem Motto Back to the Roots mit einem Alu-Backcover und mit einem neuen, größeren Display daherkommen. Ein Gerücht, das bereits kurz nach Bekanntwerden für reichlich Gesprächsstoff in der Apple-Szene sorgte. Auch bei uns im Forum werden dazu rege Meinungen ausgetauscht. Während die einen seit dem iPhone der ersten Generation der wertigen Alu-Rückseite nachtrauern, freuen sich die anderen, dass Apple seit dem iPhone 3G auf andere Werkstoffe setzt. Einig sein dürfen sich alle iPhone-Fans im Wunsch, beim nächsten iPhone ein neues Antennenkonzept zu bekommen, damit das lästige Antenna-Gate-Problem endlich aus der Welt ist. Nun ja, das dürften Apples Informationspolitik sei Dank noch nicht die letzten Gerüchte bis zum Erscheinen des iPhone 5 gewesen sein, sodass wir uns noch über so manche Entwurfsskizzen, Photoshop-Montagen oder gar verlorene Prototypen freuen dürfen. Das nächste Gerücht betrifft das kommende iOS 5. Welches laut dem Blog Meckerkopf, wow, welcher Name, bereits Anfang April vorgestellt werden soll. Das Gerücht erscheint insofern glaubhaft, als die übliche Beta-Phase beim iOS runde 2 Monate dauert und die Vorstellung des neuen iPhones für den Zeitraum Juni-Juli erwartet wird. Kommen wir wieder zum iPad 2. Hier können wir ja nun nach der Zeit der Gerüchte endlich über handfeste Tatsachen berichten. Und die folgten in dieser Woche auch gleich Schlag auf Schlag. Eine lustige Anekdote gleich zu Anfang. Der Trend, der mit der Einführung des iPhones geboren wurde, nämlich am Verkaufstag der neuen Produkte vor dem Apple Store Schlange zu stehen, erreicht beim iPad 2 einen neuen Höhepunkt. Der Apple Freak Justin Vergona, der bereits für das iPad der ersten Generation Schlange gestanden hat, kämmt jetzt seit Dienstag vor dem Apple Store in Dallas. Was er während seiner Wartezeit erlebt hat und wie der Erwerb des iPad 2 gelaufen ist, könnt ihr in seinem Blog nachlesen. Kurz vor dem offiziellen Verkaufsstart des iPad 2 in den USA hat Apple am Donnerstag neue Guided Tour Videos für sein Tablet veröffentlicht. Die Videos, in denen die Standardfunktionen und Apps des iPad vorgestellt werden, findet ihr unter apple.com/iPad/guided-tours. Auch wenn das neue iPad bei uns noch nicht erhältlich ist, sind die Videos auf jeden Fall einen Blick wert. Einen sehr gründlichen Blick haben auch die Kollegen von iFixit.com auf das iPad 2 geworfen. Wie schon in den letzten iDevices haben sie uns noch am Veröffentlichungsdatum einen Teardown des Geräts präsentiert. Wie immer eine reife Leistung. Dies fördert natürlich auch direkt erste Fakten und Details zutage. So ist der Broadcom-Chip im iPad Quadband geeignet und kann FM-Signale empfangen. Die Größe des Arbeitsspeichers beträgt mit ziemlicher Sicherheit 512 MB und die Leistung des Akkus 25 Wattstunden bei 3,8 Volt. Im Gegensatz zu vorherigen Apple-Produkten sind im iPad 2 anscheinend keine Bauteile von Samsung verbaut, wie ich finde, ein deutliches Zeichen, dass Apple den Hersteller zunehmend als Konkurrenten sieht. Aber nicht nur Apples Hardware liefert neue Fakten, sondern auch die Software. So wurde im neu erschienenen iOS 4.3 Code gefunden, der darauf hindeutet, dass das iPhone 5 die bereits im iPad 2 verbaute Dual-Core-CPU mit ARM-Design, kurz gesagt also einen Apple A5-Prozessor, nutzt. Kommen wir zu den Neuigkeiten im Bereich App Store, iTunes und Software. Hier macht in dieser Woche unter anderem Facebook von sich reden. Die Social-Networking-Plattform möchte sich zukünftig auch als Filmplattform profilieren. In Amerika ist es bereits jetzt möglich, sich für den Preis von $3 den aktuellen Blockbuster, schweres Wort, Batman The Dark Knight anzuschauen. Möglich macht dies die Kooperation mit dem Medienkonzern Warner. Wie ich finde, eine Idee mit Zukunft, da Facebook mittlerweile für einen Teil der digitalen Gesellschaft einer der Lebensmittelpunkte ausmacht, ist es nur konsequent, auf diesem Medium auch Unterhaltung zu präsentieren. Aber auch Apple hat Software-News für uns. So ist in dieser Woche eine neue Version der Multimedia Suite iTunes erschienen. Die Version, die die Nummer 10.2.1 trägt, beinhaltet Fehlerbehebungen, zu denen es keine genaueren Angaben gibt. Außerdem wurde für macOS 10 ein Java-Update veröffentlicht, welches Kompatibilität, Sicherheit und Zuverlässigkeit des Betriebssystems erhöht und deswegen allen Anwendern ans Herz gelegt sei. Das größte Update der Woche war allerdings das eigentlich erst für Freitag angekündigte iOS 4.3, das Apple überraschenderweise bereits am Mittwoch freigegeben hat. Die neue Firmware für iDevices, leider wird das iPhone 3G nicht mehr unterstützt, bringt einiges an neuen Funktionen mit, die von vielen Anwendern sehnlich erwartet wurden. Hier seien nur der persönliche Hotspot, die iTunes-Privatfreigabe und die verbesserte Safari-Performance erwähnt. Diese Performance-Verbesserung wurde natürlich gleich mal einem Test unterzogen und wir haben euch das entsprechende Video natürlich im Portal verlinkt. Wie ich finde, eine eindrucksvolle Verbesserung in der bisher eher dürftigen Ladegeschwindigkeit. Besitzern eines Apple TV ist es mit der neuen Firmware nun möglich, Livestreams der amerikanischen Basketball- und Baseball-Ligen zu empfangen. Eine ausführliche Liste mit allen Features hat euch mein Kollege Denon im Portal zusammengestellt. Diesen Tweet kann ich allen Update-Willigen nur wärmstens empfehlen, denn hier wird auch noch einmal auf die möglichen Auswirkungen auf Unlock und Jailbreak sowie die Notwendigkeit zur Sicherung der SHSH-Blobs eingegangen. Ebenfalls geupdatet wurde in dieser Woche die Desktop-Version des Browsers Safari. Die Version 5.0.4 enthält diverse Stabilitäts-, Kompatibilitäts- und Anzeigeverbesserungen. Seit Mittwoch kann man außerdem auch als nicht registrierter Entwickler Apples Entwicklungsumgebung Xcode und das zugehörige iOS SDK in der aktuellen Version aus dem Mac App Store laden. Die Software wird dort zum Preis von 3,99 € angeboten. Will man erstellte Apps jedoch auf dem eigenen oder anderen iPhones testen, ist man weiterhin auf den 79 € teuren Developer-Account angewiesen, in dem Xcode dann allerdings kostenfrei enthalten ist. Rechtzeitig vor Launch des iPad 2 wurden ebenfalls die auf der Keynote vorgestellten Apps von iMovie und GarageBand veröffentlicht. Beide sind für 3,99 € erhältlich und während GarageBand nur auf dem iPad lauffähig ist, steht iMovie weiterhin ebenfalls für das aktuelle iPhone zur Verfügung. Mal sehen, vielleicht werden wir zukünftig unsere Podcasts auf dem iPad zusammenschneiden können. Seit dieser Woche ist es iPhone-Besitzern auch ohne Jailbreak möglich, ihre SMS-Datenbank zu sichern. Vorausgesetzt, sie haben einen Mac. Dort gibt es nämlich im Mac App Store die App SMS Export, die es ermöglicht, die im Gerät gespeicherten SMS in HTML, CSV oder Textformat zu exportieren. Eine tolle Erweiterung, wie ich finde. Sie macht das iTunes-Backup fast überflüssig für mich. Nach den ganzen Software-News kommen wir nun zum Bereich Provider und Tarife. Hier erreichte uns diese Woche widersprüchliche News zum Provider O2, die diversen Webseiten zufolge auch unter 4.3 mit Verbindungsproblemen kämpfen sollen. Jedoch findet sich hierzu weder Berichte im offiziellen O2-Forum, noch konnten die Kollegen von iFun die Probleme reproduzieren. Tatsächliche Probleme scheint es jedoch im UMTS-Netz der Münchner zu geben. Hier werden jedoch Stimmen laut, dass diese nicht dem Zusammenspiel der Firmware mit dem Netzwerk geschuldet sind, sondern dem Anstieg des Datenverkehrs. Als Indikator wird hier die Erhöhung der Gerätepreise gesehen, die die Nachfrage dämpfen soll. Erfreuliches gibt es aus dem krisengeplagten Ägypten zu vermelden. Dort scheint nach den turbulenten Wochen ein bisschen Ruhe und Normalität einzukehren. Die politischen Veränderungen wirken sich nun auch auf Alltägliches aus. So hat der Provider Vodafone Egypt nun die Nutzung des bisher gesperrten FaceTime-Features freigegeben. Weiter geht es mit den Neuigkeiten rund um den Jailbreak und Cydia. Wie immer nach Erscheinen einer neuen Firmware geht es hier natürlich hoch her, doch dazu gleich. Erstmal möchte ich ein neues Cydia-App vorstellen. Intelliborn, die bekannten Macher von Tools wie MyWi, haben TruePrint im Cydia Store veröffentlicht. Mit diesem Programm bohren sie Apples AirPrint-Funktion auf, sodass diese nun mit fast jedem Netzwerkdrucker nutzbar ist. Das Tool kostet stolze $9.99, steht jedoch auch als Trial-Version zur Verfügung. Mich konnte es im Praxistest bisher nicht überzeugen. Von meinen drei Netzwerkdruckern fand es nur zwei und Drucken klappte bisher bei keinem. Ich muss allerdings auch zugeben, dass mir bisher die Zeit fehlte, mich ausgiebig damit zu befassen. Eine Plug-and-Play-Lösung scheint es jedenfalls nicht zu sein. Nichtsdestotrotz werde ich diese Erweiterung im Auge behalten, denn wie meistens ist die Jailbreak-Szene hier Apple ein bis zwei Schritte voraus. Bevor wir nun zu den diversen News um Jailbreak und Unlock kommen, wollen wir euch den Sachverhalt noch einmal darstellen. Das Wichtigste vorweg: Es gibt im Moment und auch auf absehbare Zeit keinen Unlock für das Baseband des iOS 4.3. Deswegen, wenn ihr darauf angewiesen seid, dass euer iPhone per Software für andere Provider freigeschaltet wird, Finger weg vom Update-Knopf. Am besten, ihr lest euch den Portalbeitrag meines Kollegen Captain Jack Arrow noch einmal durch, der darin noch einmal anschaulich alle Wege zeigt, ein versehentliches oder voreiliges Update zu verhindern. Denn diese Möglichkeiten gibt es mittlerweile. Die böse kleine Schwester, die während man duschen war auf den Update-Knopf gedrückt hat, kann also nicht mehr als Ausrede herangezogen werden. Kommen wir zum Jailbreak. Hier sieht die Situation wie meistens etwas unübersichtlicher aus. Da mehrere Teams an Jailbreaks arbeiten und das mittlerweile in einem regelrechten Wettkampf mündet, kommt es auch vor, dass nicht zu 100% ausgereifte oder gar fehlerhafte Jailbreak-Tools veröffentlicht werden. Auch hier ist also Vorsicht geboten und ein Update will reiflich überlegt sein. Kommen wir zu den Fakten. Seit heute Nacht ist es iPhone-Besitzern mit einem Windows-PC möglich, ihr Gerät mit Firmware 4.3 zu jailbreaken. Möglich macht dies das Tool Snowbreeze, welches in Version 2.3 B1 Beta veröffentlicht wurde. Es erlaubt das Erstellen einer 4.3 Custom Firmware unter Windows. Allerdings ist dieser Jailbreak tethered, was bedeutet, dass zu jedem Booten des iPhones der PC benötigt wird. Größtes Manko dürfte allerdings sein, dass Mobile Substrate, eine wichtige Grundlage für viele Jailbreak-Apps wie SB Settings, noch nicht für die Firmware 4.3 angepasst wurde. Deswegen raten wir hier ebenfalls zur Geduld und warnen noch einmal vor vorschnellen Schritten. Auch an dieser Stelle sei euch noch einmal der Portalartikel von Captain Jack Arrow nahegelegt, der die aktuelle Situation anschaulich beschreibt. Schlechte Nachrichten auch vom iPad 2. Hier hat Apple ganze Arbeit geleistet und nicht nur, wie erwartet, die Exploits von Lime Rain geschlossen, sondern auch den bisher nicht veröffentlichten Shatter-Exploit und einen weiteren unveröffentlichten von Comex. Dies bedeutet, dass zukünftige Jailbreaks für das iPad 2 und wahrscheinlich auch das iPhone 5 so lange nur tethered sein werden, bis neue Bootrom-Exploits gefunden wurden, die das Einschleusen von Code erlauben. Nichtsdestotrotz habe ich auch noch etwas Hoffnung für euch Jailbreak-Fans. Der relativ unbekannte iPhone-Hacker Stefan Esser, aka Ionic, präsentierte uns diese Woche den ersten untethered Jailbreak der Firmware 4.3. Dieser befindet sich allerdings noch im Alpha-Stadium, mit einer Veröffentlichung in der nächsten Zeit ist also nicht zu rechnen. Zumal das Update auf Firmware 4.3.1 ja auch schon vor der Tür steht. Last but not least habe ich die Freude, die News in eigener Sache zu präsentieren. Wie ihr sicher schon mitbekommen habt, hat das iSzene-Team Verstärkung bekommen. Seit letzter Woche unterstützen uns und euch Captain Jack Arrow, Freefall und Puckhead tatkräftig bei der Gestaltung des Boardlebens. An dieser Stelle möchte ich nicht nur die neuen Kollegen begrüßen, sondern noch einmal allen Bewerbern danken. Wie Kollegin Xenia in den Portal-News schon schrieb, habt ihr uns die Aufgabe nicht leicht gemacht, aus der Fülle der Bewerbungen wenige Kandidaten herauszufiltern. Wir hoffen, die richtige Wahl getroffen zu haben, freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit den neuen Supportern und bitten auch euch, ihnen das nötige Vertrauen entgegenzubringen. Und damit wären wir wieder einmal am Ende des Podcasts angelangt und ich möchte mich ganz herzlich bei meiner Kollegin Xenia bedanken, die die ganze Woche über die News gesammelt und sortiert hat und mir so die Vorbereitung des Podcasts erheblich vereinfacht hat. Ich hoffe, ihr hattet mit dem Podcast genauso viel Spaß wie ich und hört nächste Woche wieder rein, wenn euch Xenia unseren Wochenrückblick präsentiert. Euer Rena.